Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM mit der Sendung vom Freitag, den 4. Februar 2011. Die heutige halbe Stunde wurde zusammengestellt von der Radiokampagne aus Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Sakura. Die heutigen Themen sind: zu Beginn ein Interview zur Situation in Ägypten, Radio Dreieckland sprach mit einer Vertreterin von Reporter ohne Grenzen. In Berlin wurde am Mittwoch ein Wohnprojekt in der Liebrichstraße 14 durch einen Großeinsatz der Polizei geräumt. Dazu ein Gespräch mit einem ehemaligen Bewohner. Dann gibt es einen Beitrag zur Situation in Ungarn nach der Einschränkung der Pressefreiheit durch die völkisch-rechte Regierungskoalition der Parteien Fidesz und Jobbik. Anschließend zur sogenannten Integrationsdebatte in Deutschland. Ein Interview zu den Voraussetzungen, von denen in dieser Debatte häufig ausgegangen wird. Nun zu unserem ersten Beitrag. Die bisher friedliche Revolution in Ägypten ist gewaltsamen Auseinandersetzungen gewichen. Zumindest aus der Hauptstadt Kairo gibt es statt der friedlichen Massendemonstrationen zunehmend Bilder von Angriffen auf RegimekritikerInnen durch AnhängerInnen des Regimes. Unter Letzteren werden zahlreiche MitarbeiterInnen von Zivilpolizei und Geheimdiensten vermutet. Seit Mittwoch häufen sich die Berichte von Angriffen gegen JournalistInnen, von willkürlichen Verhaftungen und von verwüsteten Redaktionsräumen und Sendern. Anja Viol, Pressesprecherin der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen, berichtet in einem Interview mit Radio Dreieckland aus Freiburg von der Situation vor Ort.
Die friedliche Revolution in Ägypten ist gewaltsamen Auseinandersetzungen gewichen, zumindest in der Hauptstadt Kairo. Seit Mittwoch sollen auch westliche Journalisten von Unterstützern des Mubarak-Regimes angegriffen worden sein. Wie sehen nach Ihrem Wissensstand die Arbeitsbedingungen für Journalisten in Kairo zurzeit aus?
Aus der Sicht von Reporter ohne Grenzen sind die Arbeitsbedingungen zurzeit sehr kritisch und gefährlich. Die letzte Meldung, die gerade über den Ticker ging, um 16.06 Uhr, wenn die sich bewahrheitet, das meldet der Fernsehsender Al-Arabiya, dann stürmen jetzt sogar die Anhänger Mubaraks Hotels in Kairo und machen Jagd auf Journalisten. Das können wir zurzeit noch nicht bestätigen, aber wenn das tatsächlich der Fall ist, dann ist das wirklich ein böses Omen und dann wird die Situation noch dramatischer, als sie jetzt ohnehin schon ist.
Es wird ja vermutet, dass diese Übergriffe gegen Journalisten nicht willkürlich durch militante Anhänger erfolgen, sondern systematisch durch Mubarak-Anhänger, durch Zivilpolizisten oder auch durch Mitglieder des Geheimdienstes. Haben Sie Informationen, dass diese Vermutung stimmt oder ist es doch eher der wütende Mob auf der Straße?
Jetzt weist vieles darauf hin, dass es eine gezielte systematische Hatz von Seiten der Mubarak-Anhänger auf Journalisten gibt, auf internationale Journalisten. Das ist natürlich höchst dramatisch und das ist eigentlich auch in den letzten Jahren auch so nicht vorgekommen, nach unseren Dokumentationen.
Mehrere Redaktionen und auch mehrere Fernsehsender haben, habe ich Ihrer Webseite entnommen, Ihre Büros in Kairo bereits geräumt. Auch Redaktionsräume wären angegriffen worden. Wissen Sie da was drüber? Stimmt das? Und vielleicht die zweite Frage gleich dahinter. Wieso legt eigentlich dieses alte Regime Wert darauf, sich in der Weltöffentlichkeit so negativ zu präsentieren? Also man versteht ja eigentlich gar nicht, warum, aus welcher Motivation heraus passiert das. Man schafft sich selber so negative Presse in der Welt. Was ist da die Motivation dahinter?
Zum einen können wir bestätigen, dass Redaktionsbüros beispielsweise des Fernsehsenders Al-Arabiya und der unabhängigen ägyptischen Tageszeitung El-Shuruq angegriffen wurden und angeblich sind heute noch weitere Angriffe passiert. Darüber habe ich jetzt aber noch keine Einzelheiten. Viele andere Medien haben mittlerweile ihre Büros geräumt, wie beispielsweise das Team der ARD und das Team der ZDF und sind in Hotels umgezogen, um sich zu schützen. Wie gesagt, wir hoffen nicht, dass sich diese Meldung, es könnte sein, dass sie jetzt auch in ihren Hotels überfallen werden, aber darüber haben wir auch leider aktuell noch keine genauen Informationen. Und was die Frage angeht, was das Regime damit bewirken will, zurzeit ist es noch schwer zu ermessen, ob es eine Order gibt, die auf oberster Ebene der Staatsführung ausgegeben wurde, wirklich ausländische Journalisten systematisch jetzt zu verfolgen, oder ob es sozusagen mit der Eskalation der Unruhen zusammenhängt. Ob die Mubarak-Anhänger sozusagen hier eigenmächtig handeln und ihren Emotionen freien Lauf lassen, das ist noch nicht ganz klar. Aber wie gesagt, die Mubarak-Anhänger sollen ja auch in Begleitung sein von ziviler Polizei, und es könnte tatsächlich möglich sein, dass dahinter auch ein Befehl steckt. Wir glauben, dass mit der Gewalt die Journalisten zum Verstummen gebracht werden sollen. Sie sollen eingeschüchtert werden, nicht mehr über die aktuelle Gewalt in Ägypten und über die brutale Niederschlagung der Proteste zu berichten, und auch über die, ja, namentlich natürlich auch über die Übergriffe durch Mubarak-Anhänger, die ja hinter den meisten Übergriffen gegen Journalisten stehen. Es könnte sein, dass diese Mubarak-Unterstützer damit auch sich rächen wollen an Journalisten für deren Berichterstattung über die Demonstrationen, wo ja viele, viele Tausende von Ägyptern den Rücktritt von Präsident Hosni Mubarak gefordert haben. Es handelt sich auf jeden Fall um systematische und auch um gezielte Übergriffe gegen Medienvertreter. Es ist allerdings zurzeit nicht ganz einsehbar, ob der Befehl, gegen diese Journalisten vorzugehen, wirklich auf oberster Ebene gefällt wurde, oder ob das, was wir jetzt sehen, Stürmung von Hotels und unkontrollierte Gewalt sozusagen, ob das nicht auch eine Folge eines Exzesses ist der Anhänger von Mubarak.
Man fragt sich natürlich, wie fanatische Anhänger Journalisten in den Hotels überhaupt von anderen westlichen Touristen unterscheiden können. Also sind nicht Geheimdienstinformationen überhaupt dafür notwendig, um Journalisten aus Hotels überhaupt rausziehen zu können? Ist das nicht fast schon Beleg dafür, dass da offizielle Stellen dahinter stecken?
Na, wir wissen ja jetzt noch nicht genau, wie die Jagd in den Hotels vor sich geht und ob das wirklich eine Meldung ist, die stimmt. Von daher kann ich dazu auch noch nichts sagen.
Auf der Reporter ohne Grenzen Webseite wird auch berichtet von einem Fall eines belgischen Journalisten, Serge Dumont, von dem es heißt, er wäre am Mittwoch angegriffen worden von Zivilpolizisten und dann verschleppt worden, eventuell zu einer Geheimdienstzentrale oder sowas. Wissen Sie irgendwas über den Fall? Ist der noch verschollen oder gibt's da was Neues?
Ich habe vor kurzem noch mit meinen Kollegen in Belgien gesprochen und noch wissen wir nichts Neues. Also wir gehen davon aus, dass er weiterhin in Haft ist und haben keine Informationen über seinen aktuellen Verbleib. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön zu hören, dass andere Medienmitarbeiter wieder frei sind mittlerweile. Dazu auch eine Journalistin, die unter anderem auch für das ZDF gearbeitet hat. Sie wurde gestern festgenommen und jetzt nach rund 20 Stunden wieder freigelassen. Das gleiche gilt für einen Fotografen der European Press Photo Agency, der gestern festgenommen wurde und heute wieder freigelassen wurde. Das ist ja schon mal sehr beruhigend zu hören.
Wissen Sie noch von anderen Verhaftungen oder ist das im Moment nur dieser belgische Journalist?
Wir wissen noch, dass drei weitere Mitarbeiter eines französischen Fernsehsenders verhaftet worden sind oder festgenommen worden sind. Allerdings ist es bei Ihnen auch noch nicht sicher, wo Sie gerade sind und ob Sie möglicherweise nicht schon wieder frei sind. Ich hoffe, dass wir das innerhalb der nächsten Stunde klären können.
In der Liebigstraße 14 ist, oder besser war, ein ehemals besetztes Haus in Berlin. Es verstand sich als ein selbstverwaltetes Wohnprojekt mit dem Anspruch, herrschaftsfreie Strukturen zu schaffen. Nun wurde die Liebig 14 am Mittwoch von 2000 PolizistInnen geräumt. Rund um die Räumung gab es zum Teil wütende Soli-Aktionen. Sowohl in Berlin, wo vor und nach der Räumung hunderte Menschen auf die Straße gingen, als auch in einigen anderen Städten. Am Telefon von Radio Wüstewelle aus Tübingen ist ein ehemaliger Bewohner des Wohn- und Kulturprojekts der Liebigstraße 14.
Wo warst du während der Räumung gestern?
Wir haben natürlich da Aufgaben ein bisschen verteilt und während der Räumung habe ich die Aufgabe wahrgenommen, bei Gebäuden aus und Dokumentation der Räumung zu ermöglichen, auch natürlich um die Bewohner und Bewohner vor allzu massiven Übergriffen von Seiten der Polizei zu schützen.
Kannst du vielleicht den Hörerinnen und Hörern erklären oder erläutern, wie das abgelaufen ist, diese Räumung?
Nun, wie wir das bereits erwartet hatten, sind schon in der Nacht vor an der angekündigten Räumung Polizeikräfte aufgetaucht und haben unser Stadtviertel weiträumig abgesperrt. Pressevertreterinnen, unser Anwalt und auch andere wurden nicht mehr durchgelassen, nicht mehr in die Nähe des Gebäudes gelassen. Es haben sich SEK, also Spezialkommandos der Polizei, Polizei auf dem Dach abgeseilt. Dann um etwa 3:30 sozusagen mit der tatsächlichen Räumung begonnen. Das heißt, haben versucht, das Gebäude zu betreten. Und da haben wir von Anfang an gesagt, das werden wir nicht einfach so mit uns machen lassen. Wir werden nicht den Schlüssel übergeben und den Gerichtsvollzieher und den eigentlichen Gesellschaft, dem auch unser Haus gehört, einladen, das jetzt einfach so wieder in Besitz zu nehmen.
Wie habt ihr euch dann dort quasi zur Wehr gesetzt oder was hat denn dann die Polizei erwartet?
Von der Hauptstadtpresse und einigen anderen Medien ist ja da viel herbeigeredet worden von Terroristen, die sich im Haus verschanzen, schon Tage vor der Räumung. Das ist natürlich so nicht der Fall gewesen. Die Polizei hat sich dann Stockwerk für Stockwerk dann in diesem Gebäude vorgefräst und fand dann 12 Bewohnerinnen und Bewohner dort vor Ort, die dort in der Küche gesessen haben und Tee tranken.
Diese 12 wurden dann festgenommen. Wie geht's den 12 jetzt? Also sind die immer noch?
Die 12, die sind in Gewahrsam genommen worden. Die sind die ganze Nacht über bis zu 15 Stunden im Einzelfall in Einzelzellen festgehalten worden. Jetzt gegen einige von ihnen eine absurde Straftatvorwürfe. Die werden sich aber so mit Sicherheit juristisch auch nicht halten lassen und dienten sozusagen letztlich als Grund, die Menschen wegzusperren. Nun wieder auf freiem Fuß, körperlich gesund, aber natürlich ist es für uns alle eine emotional sehr schwierige Situation und das war das Zuhause von 25 Menschen und darüber hinaus ein wichtiger Anlaufpunkt hier für die Anwohnerinnen und Anwohner und deswegen sind unglaublich viele Menschen hier wütend.
Ja, wütend, diese Wut hat sich ja auch niedergeschlagen in Demonstrationen. Hast du davon überhaupt was mitgekriegt, wenn du da um das Haus rum dokumentiert hast?
Natürlich bin ich dann später am 2. Februar auch selbst in die Stadt gegangen, um mir die Solidaritätsdemonstrationen und die verschiedenen Aktionen anzuschauen und dort hat sich für mich gezeigt, was eigentlich das Fundament des breiten Protests ist, der sich hier gegen die Räumung der Liebigstraße 14 richtet. Denn es geht weder uns als ehemaligen Bewohnerinnen noch unseren Unterstützerinnen einzig um dieses eine Haus, sondern es geht um eine Entwicklung, die tagtäglich hunderte und tausende Menschen aus ihrem Wohnumfeld vertreibt, weil sie sich schlicht und einfach das nicht mehr leisten können. Was wir hier haben mit der Liebigstraße 14 ist eben kein Konflikt von Besetzern und Besetzerinnen mit Recht und Gesetz, sondern es gab Mietverträge, die gekündigt wurden unter fadenscheinigen Gründen. Was soll jetzt geschehen, wenn die Leute raus sind? Luxussanierung und Verkauf der Wohnungen als Eigentumswohnung oder zu überteuerten Mietpreisen, das weiter zu vermieten. Und das ist auch ein Grund, warum wir so viel Unterstützung erfahren, auch weit über das sogenannte linksalternative Milieu hinaus. Denn das ist eine Entwicklung, wo viele Leute, die hier in der Nachbarschaft wohnen, sich fragen, kann ich mir die Miete hier in Friedrichshain in 3 Jahren noch leisten? Das ist natürlich kein Zufall, dass es ein unkommerzielles Kulturprojekt trifft, denn was wir machen, wirft und soll auch gar nicht, wirft keine Profite ab. Bürgermeister Hobereit, vor 3 Tagen war das, da hat er was Entscheidendes gesagt, nämlich hohe Mieten, ein gutes Zeichen für Berlin. Und das können wir so nicht teilen und da dagegen richtet sich auch der massive Protest und wir begreifen wie auch die Beteiligung von mehreren tausend Menschen an diesen Protesten überall im gesamten Stadtgebiet und wie du vorhin gesagt hast, natürlich auch weit über Berlin hinaus, als ein Aufschrei gegen eine Entwicklung, die das Recht auf Zentralität, das Recht auf Partizipation an gesellschaftlichen Vorgängen, eben beispielsweise Kulturveranstaltungen, immer mehr zum Privileg von armen Menschen macht.
Die Liebigstraße 14 wurde jetzt ja doch geräumt. Wie geht's jetzt eigentlich für euch weiter? Ich meine, erwarten jetzt die Bewohner jetzt Strafverfolgung und so weiter? Oder wollt ihr euch nach einem weiteren Haus umgucken? Wie sieht es da bei euch aus?
Was die Strafverfolgung angeht, das ist was, dem wir sehr gelassen entgegensehen. Wir sind uns sicher, dass die sogenannten Tatbestände dort überhaupt nicht haltbar sind, ebenso wie wir wissen, dass diese Räumung illegal war. Und zwar ging es darum, dass die Räumungstitel gegen Personen ausgestellt wurden, die schon seit vielen Jahren dort überhaupt nicht mehr im Haus lebten. Und tatsächlicher Inhaber der Mietsache, so amtsdeutsch, war allerdings der Verein Liebig 14 e.V. Und es ging uns darum, das auch nachzuprüfen. Am Abend vor der Räumung gab es eine Anweisung des Landgerichts an den Gerichtsvollzieher, sich am Morgen mit dem Vorstand des Vereins im Gebäude einzufinden. Das haben auch die Bewohnerinnen so eingeladen, auch auch den Zugang dort möglich zu machen. Nun ist allerdings weder der Vorstand des Vereins noch der Anwalt des Vereins zum Gebäude vorgelassen worden, ebenso wie der Gerichtsvollzieher entgegen der Anweisung des Landgerichts diese Überprüfung nicht hat durchführen wollen, um sozusagen keine Illegalität der Räumung im Vorfeld feststellen zu können.
Wir haben gehört, ein Bewohner der Liebigstraße 14, die Liebigstraße war ein ehemals besetztes Haus in Berlin, mit dem Anspruch, herrschaftsfreie Strukturen zu schaffen. 2000 Polizisten waren notwendig. Es gab viele, viele Soli-Aktionen, sowohl in Berlin als auch überall sonst im Land, sogar in Kopenhagen, Bremen, Köln.
Hört man in den Medien derzeit von Ungarn, geht es hauptsächlich um das viel kritisierte, undemokratische neue Mediengesetz. Dieses Gesetz ermöglicht seit dem 01.01.2011 hohe Geldstrafen gegen im Sinne der Fidesz-Regierung unter Viktor Orban nicht konforme Berichterstattung. Es ist damit gleichbedeutend mit einer Gleichschaltung und der Abschaffung der Pressefreiheit. Selten aber wird die völkische Ideologie thematisiert, mit der Fidesz und die ultrarechte Partei Jobbik erfolgreich in der Wählerschaft anknüpfen. Über die Verfolgung von linksliberalen und progressiv denkenden bzw. publizierenden Intellektuellen, über die Infiltration diverser kultureller Institutionen durch regierungsnahe Personen und das akzeptierte Schüren von Feindbildern sprach Radio Lora aus München mit der Kulturwissenschaftlerin Magdalena Masowski.
Diese völkische Denkweise ist in Ungarn nicht nur für Fidesz und Jobbik bezeichnend. Es gibt auch einen Teil in der Sozialistischen Partei, die ich, sagen wir mal, völkische Plattform bezeichnen würde. Also das völkische Denken ist in Ungarn überhaupt sehr verbreitet. Und wenn das Denken im Magyarentum zum Beispiel, das ist eine kulturell ethnische und zum Teil biologisierende Denkweise, also das Wort Magyarentum, das Denken im Volkstum ist wirklich sehr verbreitet. Und damit geht einher auch dieses Denken in Großungarn, in den Kategorien von Großungarn. Auch die liberale Intelligenz, beziehungsweise also bis auf die paar Philosophen gibt es eigentlich auf politischer Ebene kaum jemand, der wirklich sagt, das ist eine undemokratische Denkweise. Und es ist daher auch nicht verwunderlich, dass es auch in der Wissenschaft sehr stark verbreitet ist. Vor allem in den letzten 8 Jahren ist die mobilisierende Kraft gegen diese liberale Denkweise wirklich so ausgeprägt gewesen, wenn man die Kommunikation in den rechten, sogenannten nationalgesinnten Medien verfolgt hat, und das habe ich wirklich ganz intensiv getan, dass hier die liberale Denkweise als der Teufel eigentlich erscheint und als eigentlich irgendetwas wirklich Chaotisches, wovor man Angst haben muss und was auf jeden Fall verdammt oder ausgeschaltet oder liquidiert werden muss. Und das wird dann sowohl von einem Teil eben in dieser Sozialistischen Partei, das muss man auch sagen, als auch eben sehr stark bei Fidesz und viel stärker bei Jobbik eben als etwas Verjudetes gesehen. Und die Verschwörungstheorien, die blühen. Also vor Israel hat man in Ungarn eine panische Angst. Wenn das Wort Israel vorkommt, dann kann man eigentlich überhaupt nicht mehr neutral denken. Dann ist es sofort mit einer paranoiden Angst verbunden. Und es ist wirklich so verbreitet, dass es auch kein Wunder ist, dass man auch in der Wissenschaft jetzt eben aufgerufen hat, und das ist zu lesen auf Facebook, dass diese liberal denkenden Philosophen fast schon dem Teufel gleichkommen.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, in welchen kulturellen Institutionen sich denn Fidesz und Orban bereits auf regierungstreue Personen verlassen können?
Im Grunde wird jetzt alles umorganisiert. Alle Institute, auch Forschungsinstitute, die sich etwas, ich würde gar nicht mal das Wort liberal benutzen, sondern etwas kritisch gegenüber der völkischen Erinnerungspolitik. Alle, die auch nur ein bisschen kritischer, ein bisschen eine kritische Einstellung haben, die müssen jetzt entweder geschlossen werden oder ist bereits in Aussicht gestellt. Alle Medien, auf jeden Fall sind die öffentlich-rechtlichen Medien inzwischen so weit gleichgeschaltet, dass die Nachrichten die von der Europäischen Union kommen zum Beispiel und etwas kritisch sind, die Bevölkerung nicht einmal mehr erreichen. Die Nachrichten von der Nachrichtenagentur MTI werden offiziell herausgegeben und die öffentlich-rechtlichen Medien dürfen nur diese eine Nachricht übernehmen. Die kommerziellen Medien, die kommerziellen Fernsehen zum Beispiel, sehr stark irgendwie auch angehalten wurden, da mitzumachen. Das heißt, sie haben auch, obwohl sie eigentlich ausländischen Medienanbietern gehören, die machen eigentlich auch mit. Und somit werden politische Nachrichten, kritische Nachrichten auf jeden Fall ausgeschaltet oder vermieden. Die Nachrichten werden sehr stark boulevardisiert auf der einen Seite oder eben auf der anderen Seite entsprechend diesen staatlichen Vorgaben der jetzigen Regierung. Und die kritischen Medien, es gibt noch ein paar, zum Beispiel einen Radiosender namens Club Radio. Dieser Sender soll, also es ist sehr fraglich, ob der Sender den nächsten Monat überlebt. Und das ist wirklich der einzige Radiosender, der noch kritische Nachrichten liefert.
In der aktuellen Integrationsdebatte geht es meist darum, ob und wie MigrantInnen entgegen den Unkenrufen von rechts bereits integriert oder zumindest integrierbar sind. Auch soziale Arbeit wird als Akteur der Integration befördert dargestellt und aktuell wird in vielen Projekten Integration von MigrantInnen in Arbeit, in das Gesundheitswesen, in Vereine und anderes betrieben. Es gilt jedoch auch, den Integrationsanspruch generell zu hinterfragen. Und zwar nicht aus einer Perspektive der Diversität oder der Inklusion, sondern aus der Perspektive der Gleichheit. Ein Gespräch von Radio Dreieckland aus Freiburg mit Professor Nausikaa Schirilla von der Katholischen Hochschule Freiburg bei einer Diskussionsveranstaltung des Arbeitskreises Kritische Soziale Arbeit.
Wieso geht Ihrer Meinung nach die Debatte um mehr oder weniger gelungene Integration am Problem vorbei?
Ja, weil das Problem ist, dass einerseits viele Migranten, die relativ integriert sind, also die erfolgreich im Bildungssystem sind, im Arbeitsbereich, die sich auch hier in die Gesellschaft eingefügt haben, die beklagen sich darüber, und da gibt es eben verschiedene Studien auch darüber, dass sie nicht anerkannt werden als Gleichwertige, dass diese Gesellschaft doch immer wieder Unterschiede macht, dass sie mit einem Alltagsrassismus konfrontiert sind. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist meiner Meinung nach derjenige, dass es eigentlich nicht um Integration geht, weil Integration bestimmte Botschaften mitliefert. Der Integrationsbegriff unterstellt, es gebe so etwas wie ein großes Ganzes, eine einheitliche deutsche Gesellschaft, in die hinein Migranten integriert werden sollen. Das ist aber eine Illusion. Und die Integrationsdebatte trägt im Grunde genommen dazu bei, diese Illusion dieser großen, einheitlichen, überlegenen, kulturell entwickelten, demokratischen Gesellschaft, diese Vorstellung zu verfestigen und anstatt sich damit auseinanderzusetzen, dass wir in einer Gesellschaft der Vielfalt leben und diese Vielfalt prägt nicht nur Migranten, sondern wird nicht nur von den Migranten geprägt, sondern eben auch von den Deutschen, die mittlerweile auch sehr vielfältig geworden sind.
Sind dann in dem Sinn Diversität oder Vielfalt Ihrer Meinung nach geeignete Ersatz?
Meiner Meinung nach nicht. Gerade die Diversitätskonzepte, also wie sie beispielsweise auch im Diversitätsmanagement oder auch in manchen Konzepten, Diversitätskonzepten von Kommunen propagiert werden, die setzen sehr stark auf Diversität, weil Diversität die Ressourcen der Vielfalt in den Vordergrund stellt. Und Diversität ist ein Ansatz, um eben die Vielfalt, die Ressourcen, die Vielfalt und stärker nutzen zu können. Und damit werden im Grunde genommen, wird Zuwanderung, werden Migranten bejaht, insofern als sie Ressourcen haben und Ressourcen bringen. Und das halte ich eben auch für fragwürdig aus einer demokratischen Perspektive, denn letztendlich muss es gehen um Gleichheit, um Gleichberechtigung, um darum, dass wir hier in einer demokratischen Gesellschaft leben, wo auch unterschiedliche Bürger gleiche demokratische Rechte einklagen können und auch als gleichwertig wahrgenommen werden können.
Ein anderer Ansatz zur Anerkennung von Verschiedenheit ist der Basis der Menschenwürde. Das ist aber ein abstrakter und vielleicht deswegen auch schwer einzufordernder Anspruch. Wie könnte er konkretisiert werden?
Also beispielsweise würde das heißen, die Menschenwürde impliziert Menschenrechte, impliziert grundlegende Rechte wie politische Partizipation, Gleichbehandlung. Und das sind natürlich alles Konzepte, die durch entsprechende politische Maßnahmen umgesetzt werden können. Dazu gehört eben auch die Forderung nach Wahlrecht, zumindest kommunalen Wahlrecht für Migranten. Dazu gehört die Wahrung der Menschenrechte beispielsweise für Flüchtlinge. Das sind Begriffe, die sehr stark heruntergebrochen werden können auf eine konkrete Ebene, wenn es um Fragen der Gleichbehandlung und gleichen Zugang zu Ressourcen und um gleiche Rechte geht. Natürlich kann man aus einer interkulturellen Perspektive diese ganze Menschenwürde in Frage stellen. Das ist ein sehr westlich geprägter Begriff. Ich denke, dass man auf einer internationalen Ebene durchaus auch kontrovers diskutieren muss über unterschiedliche Konzepte von Menschenwürde. Beispielsweise, das ist jetzt ein anderes Thema, das haben wir heute Abend nicht behandelt, aber der Begriff der Menschenwürde ist ja sehr stark gebunden an die Aufklärung, an die Vorstellung des eigenständigen Individuums. Meiner Meinung nach gibt es aber in vielen anderen Kulturen, auch in anderen Denksystemen, in anderen Philosophien auch Vorstellungen von Menschenwürde, die vielleicht nicht so individuell geprägt sind, aber die trotzdem diesen Grundgedanken von Menschenwürde beinhalten. Darüber müssten wir eigentlich stärker auch eine Diskussion führen. Mhm.
Inwieweit können Ihrer Meinung nach Migranten und Migrantinnen, die nicht auf Integration warten, sondern sich vielleicht auch als Akteure, Akteurinnen selbst organisieren, auf diesem Weg zu nicht gleichen, aber gleichberechtigt Partizipierenden am öffentlichen Leben werden?
Ja, sie können das tun, indem sie sich organisieren, indem sie Räume schaffen, also Räume im übertragenen Sinne, wo sie ihre Forderungen artikulieren, wo sie ihre Vorstellungen von Lebensweise realisieren. Und das Problem ist nur im Moment, dass Migrantenorganisationen oder Organisationen von Migranten auch sehr, sehr funktionalisiert werden in der Politik und auch in der sozialen Arbeit. Die gelten als Vehikel, sie werden instrumentalisiert. Man versucht über Migrantenorganisationen Zugang zu finden zu Migranten in den verschiedensten Integrationsprojekten. Und das ist meiner Meinung nach das Ende der Selbstorganisation von Migranten, wenn diese die Möglichkeit haben, sich nicht mehr eigenständig in freien Räumen zu integrieren. Meiner Meinung nach muss man sehr vorsichtig sein mit der Instrumentalisierung von Migrantenorganisationen, und ihre Anerkennung bedeutet nicht, dass sie in allen Bereichen eine Brücke darstellen können oder in allen Bereichen der Politik oder der sozialen Arbeit benutzt werden können.
Um noch einmal zu den Begriffen zurückzukehren, auch Ausdrücke wie Anerkennung im Sinn von wir erkennen sie an oder Partizipation, das ja auch Teilhabe an einem größeren Ganzen bedeutet, implizieren ein ungleiches Machtverhältnis. Mit welchen Begriffen können wir das Problem heute überhaupt angemessen fassen?
Also wenn Anerkennung als ein Prozess verstanden wird, bietet er schon die Möglichkeit, stärker Gleichwertigkeit zu denken als Integration oder Diversity-Konzepte. Denn Anerkennung setzt voraus, dass der andere ein eigenständiges Subjekt ist. Und wenn das als ein reziproker Begriff begriffen wird, dass eben nicht eine Seite die andere Seite anerkennt, sondern dass wir uns eingestehen, dass wir grundsätzlich immer angewiesen sind auf einen anderen, der uns anerkennt, dann ist meiner Meinung nach theoretisch da viel, da kann weitergedacht werden.
Zu den grundlegenden Problemen des Integrationsdiskurses gehört die Annahme einer nationalstaatlichen homogenen Gesellschaft, in die die Menschen integriert werden müssen. Könnte das Aufbrechen dieser Homogenitätsfiktion nicht auch der mehr oder weniger angestammten, in Anführungszeichen, deutschen Bevölkerung politisch und gesellschaftlich positive Impulse geben? Oder umgekehrt, überdeckt das Gleichsetzen von Integration mit einem zivilisatorischen Fortschritt, wie Sie es genannt haben, nicht die Probleme in unserer eigenen Gesellschaft?
Eine Infragestellung dessen setzt voraus, dass wir auch uns auseinandersetzen mit unseren eigenen Mängeln, mit den Mängeln an Demokratie, mit den Mängeln an Anerkennung der Menschenrechte in dieser Gesellschaft. Das sozusagen, das Auseinanderbrechen, das Brüchigwerden dieser Fiktion, mit denen wir immer arbeiten, das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass wir uns auch anders mit Differenzen in dieser Gesellschaft auseinandersetzen.
Würden Sie dem zustimmen, dass Bildungsangebote an sich für Migranten und Migrantinnen und grundsätzliche Kritik an Integrationsgedanken auf der anderen Seite nicht unbedingt im Widerstand stehen?
Natürlich, Fähigkeiten, sich Kompetenzen anzueignen, sprachliche Kompetenzen in dieser Gesellschaft durchzublicken, die Möglichkeiten zu nutzen, die diese Gesellschaft bietet, auch gerade in der sozialen Arbeit, den Sozialstaat auszuschöpfen, das Methodenrepertoire von Interventionen auszuschöpfen. Das sind alles Elemente, die auch befähigende Aspekte haben. Deswegen kann man nie sagen, es gibt nur eine Richtung oder eine Linie in diesen ganzen Integrationsangeboten. Angeboten, auch in den Angeboten vieler Bildungsmaßnahmen, stecken auch sehr viele repressive Elemente. Also wir können die weder einheitlich verteufeln, noch können wir sie einheitlich hochjubeln, sondern sie können in bestimmten Kontexten eine befähigende Wirkung haben, sie können aber auch in bestimmten Kontexten Ersatzleistungen darstellen, die beispielsweise strukturelle Veränderungen in dieser Gesellschaft verhindern. Oder sie können aber auch Kontrollmaßnahmen des Staates darstellen.
Das war ein Beitrag von Radio Dreieckland aus Freiburg und das war es auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIPFM. Verantwortlich für die heutige Sendung ist Sakura von der Radiokampagne aus Berlin. Weitere Infos, die einzelnen Beiträge sowie die Gesamtausgabe von ZIPFM findet ihr unter www.freie-radios.net. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.